Radio SRF.
Zoomen wir etwas ran. Albanien, Tirana, Stadion Cemal Staffa. Dorthin richten sich heute Abend die Augen der Fußballschweiz. Die Nationalmannschaft kann sich für die Fußball-WM in Brasilien qualifizieren. Was aber gibt es zu sehen übers Stadion hinaus? Wie fußballbegeistert, aber auch wie nationalistisch ist Albanien? Ist das Land immer noch das Armenhaus Europas? Und was erhofft man sich vom Tourismus? SRF Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller ist eben von einer Reise durch Albanien und die angrenzenden Staaten nach Belgrad zurückgekehrt. Und nun bereit für die Fragen von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Das Cemal Staffa Stadion Tirana ist alt und klein, Walter Müller. Nicht einmal ganz 20'000 Zuschauer passen rein. Ist es ausverkauft?
Nein, erstaunlicherweise ist das Stadionbesitzer noch nicht ausverkauft. Wobei die Erklärung einfach ist, die Fans oder die meisten Fans können sich die Tickets nicht leisten. Der teuerste Platz kostet umgerechnet 57 Euro, nachher 36. Und die paar wenigen billigsten Plätze sind für 3,5 Euro zu haben. Anders sieht es aber nachher in der Stadt aus, habe ich festgestellt, in den Cafés und den Bars. Vielerorts werden Grossleinwände aufgestellt. Eigentlich hat jede Bar, jedes Kaffee sein, grossformatig Fernseher. Und die meisten albanischen Fußballfans werden sich das Spiel sehr wahrscheinlich am Fernsehen anschauen.
Also die Shooter ist schon wichtig. Wie fußballverrückt ist denn Albanien?
Ja, Albanien ist fußballverrückt, durchaus. Shooter, Fußball ist die Sportart Nummer 1. Und wie ich gesehen habe, der Cafés von Tirana ist die einzige Sportzeitung von Albanien, die eine der meistgelesenen. Auf den Schulplätzen spielen in der Pause Giele und Mädchen Fußball. Und wie fußballverrückt die Albaner eigentlich sind, sieht man ja auch in der Schweiz oder in Deutschland, überall, wo Albaner leben. Sobald das albanische Nationalteam gewinnt, sind die Albaner von der Diaspora mit der rot-schwarzen Albanerfahne auf der Straße und feiern.
Ist der Match eben wird übertreibt auf Grossleinwände in Tirana. Ist er auch das grosse Thema in den Zeitungen oder gibt es auch anderes, wo die Albanien heute Schlagzeilen macht?
Ja, das hält sich ein bisschen in Grenzen mit dem Match, weil man merkt, dass die Hoffnungen auf eine WM-Qualifikation eigentlich weg sind. Dass Albanien eigentlich nur noch theoretisch eine Chance hat, weiterzukommen. Und darum ist es heute den meisten Albanerinnen und Albaner immer noch wichtiger, woher das tägliche Brot kommt, wobei natürlich ein albanischer Sieg immer noch willkommen ist.
Man hat Bilder gesehen, wo die Nationalmannschaft Albanien angekommen ist, von Shaqiri und Co., wo die freundlich, fast schon begeistert empfangen worden sind dort am Flughafen, nicht auspfiffen oder eben als Verräter beschimpft, wie das beim Hinspiel in der Schweiz passiert ist. Sieht man dann die, wie soll ich sagen, die Verräter in Anführungszeichen, sieht man das alles gelassener zu Tirana, zu Albanien selber?
Ja, ja. Ich glaube, das ist vor allem für die albanische Diaspora, in der Schweiz ein Problem. Die heimischen Albaner zu Albanien haben das nicht, oder nicht in dem Mass. Und wie ich sehe, wieder die Diskussion über die angeblichen Verräter, vor allem in den sozialen Medien, also im Internet geführt. Und wird meiner Meinung nach absolut überbewertet. Und eine Gefahr für die albanischen Spieler im Schweizer Team gibt es beim heutigen Spiel in Tirana ganz sicher nicht.
Also, die Albanien ist in der Stolz oder auch in Kosovo auf die Spieler. Eben, Shaqiri, der bei Bayern spielt, Berami, der bei Napoli spielt, oder Xhaka bei Mönchengladbach. Da ist man eher stolz auf die Spieler, als dass man sie jetzt irgendwie ausgrenzen und eben als Verräter beschimpfen.
Ja, ganz klar. Und das zeigt auch, wie viele gute Spieler die Albaner haben. Und kommt dann noch dazu, dass etwa 12 Spieler vom albanischen Team aus dem Kosovo oder Mazedonien kommen, den beiden Nachbarstaaten. Also, ich sehe das nicht als ein Problem in Albanien.
Gehören denn die damit so, wie soll ich sagen, eben, sie sind eigentlich aus einem anderen Staat, Mazedonien oder Kosovo, aber so fußballerisch gehört es dann gleich zu Albanien. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
Ja, wie muss ich das so vorstellen, dass alle Albaner in Albanien und in den umgrenzenden Ländern verstehen sich eigentlich als Nation Albanien, die zerschlagen worden ist an der Londoner Konferenz 1912, was zur Folge hat, dass jetzt Albaner in Albanien leben, in Montenegro, in Serbien, im Kosovo und in Mazedonien und ebenfalls noch in Griechenland. Und wenn jetzt, und mir ist sich bewusst, mir lebt in anderen Staaten, und Albanien ist dann wie die Mutternation. Und damit ist auch das albanische Team, das Nationalteam, so etwas wie das Mutterteam für alle anderen.
Das heisst, es gibt im Fußball, wie soll ich sagen, fast so etwas wie das Grossalbanien schon verwirklicht, mindestens gedanklich. Wie wichtig das Grossalbanien, wie wichtig ist denn der Nationalismus? Den gibt es ja auch auf politischer Ebene. Wie wichtig ist er dort?
Ja. Die nationalistische Rhetorik, die kommt in der Politik immer wieder in Wellen daher. Vor allem vor Wahlen, wie eben gerade im Juni in Albanien. Der albanische Ministerpräsident Sali Berisha hat von einem vereinten Albanien geredet wieder und eine andere sehr nationalistische Partei hat sich total für Grossalbanien stark gemacht im Wahlkampf. Aber die Partei hat es nicht einmal ins Parlament geschafft und der Ministerpräsident Sali Berisha und seine demokratische Partei ist abgewählt worden. An der Regierung ist jetzt die Sozialistische Partei von Edi Rama. Der Edi Rama redet zwar von Kooperation zwischen Kosovo und Albanien, wirtschaftlich und politisch. Er hat das Parlament in Pristina, also der kosovarischen Hauptstadt, besucht. Er hat also durchaus den grossen albanischen Raum im Auge, aber ich habe den Eindruck, er verfolgt nicht den Plan von einem grossen Albanien. Fakt ist allerdings, und das habe ich in Pristina deutlich festgestellt, dass der grossalbanische Traum ein Thema bleibt, solange dass der Kosovo als Staat nicht auf sicheren Füßen steht. Weil der Kosovo hat sich vor 5 Jahren von Serbien unabhängig erklärt. Und darum ist der Wunsch im kleinen Kosovo viel grösser, sich vereint mit Albanien gegen Serbien, gegen den Rest der Welt zu stellen. Und auch die drittstärkste Partei im Kosovo, die möchte sogar eine gemeinsame Armee in Albanien.
Aber es ist auch klar, eben je die Träume von Grossalbanien, die politisch immer mal wieder aufkommen, finden dann klare Grenzen, weil die USA und die EU, die sind klar gegen jede Verschiebung der Grenzen. Ist das einfach, weil man nur so die Stabilität in der Region kann behalten? Denn wenn ich jetzt auf die Landkarte schaue, würde so eine, wie soll ich sagen, Kosovo und Albanien zusammenzuführen durchaus Sinn machen.
Mm-hmm. Ja, die Haltung von der USA und EU ist ganz klar, keine Grenzveränderungen mehr. Die Stabilität ist ein Faktor von Sicherheit auf dem Balkan. Die Wirtschaft ist der andere Faktor. Aber auf dem Balkan hängt eben alles zusammen. Wenn ein Teil bewegt wird, kommt die ganze Bewegung in die Region. Also wenn die Kosovo-Serben im Nordkosovo sagen, sie wollen jetzt endlich wieder zu Serbien gehören, dann sagen die Albaner in Südserbien, also in Serbien selber, sie wollen sich dem Kosovo anschliessen. Und die Serben in Bosnien-Herzegowina wollen sofort aus Bosnien-Herzegowina austreten und sich Serbien anschliessen. Was heisst, der Westbalkan käme bei Grenzveränderungen wieder enorm in Aufruhr und darum sind die USA und die EU strikt gegen jede Grenzveränderung.
Das heisst, das fein tarierte, austarierte System von Macht und Grenzen und wie man die verschiedenen Völker und Nationen eben zueinander abgrenzt, das ist so labil, dass eigentlich nur denkbar ist, wenn all die Länder in der EU wären, dass dann via EU-Integration in, das wäre dann allerdings in ein paar Jahren, so die Grenzen sich vielleicht mal würde auflösen.
Ja, wir hoffen, also wir alle hoffen, dass die Grenzen nicht mehr so wichtig werden, sie wie eben mal alle dabei sind, aber wie schon angetönt, es kann 15 bis 20 Jahre dauern, wenn alles gut geht. Und wie schon gesagt, wirtschaftlich würde es ja durchaus Sinn machen, wenn sich Albanien und Albaner in den Nachbarstaaten als Wirtschaftsraum würden vor allem verstehen. Als Wirtschaftsraum, der produziert und nicht nur konsumiert. Aber von dem sind sie weit, weit entfernt in der Praxis, was auch zeigt, dass ein Grossalbanien in der Praxis extrem schwer zu verwirklichen wäre.
Das heisst, um das abschliessen und auf eine Formel zu bringen, man könnte eigentlich sagen, alle Albaner sind eine Nation, aber in unterschiedlichen Staaten.
Ja, das kann man sagen.
Gut, Walter Müller, dann gehen wir zurück in das Stadion nach Tirana. Wenn das Cemal Staffa-Stadion so alt ist, baut, ist es 1937 noch unter den italienischen Besetzer, ist es dann auch veraltet und verlottert, nehme ich an.
Ja, das ist es. Bei Regen ist das Spielfeld und die Leichtathletikbahn rundum ein grosser Sumpf. Die Spieler beklagen sich, dass es kein warmes Wasser hat in der Dusche und es sind auch schon die Flutlichter ausgegangen. Aber trotzdem, mir gefällt das kleine Stadion, weil es ist dann unter den Italienern als Teil von einem Gesamtplan aufgestellt worden, grosser Boulevard, alles rundum, ein Gesamtplan, der zwar völlig zerstört worden ist, aber das Stadion genügt in keiner Art und Weise mehr.
Da gibt es also vielleicht eine kalte Duschen im wörtlichen Sinn für die Schweizer.
Ja, kann man sagen. Vielleicht.
Eigentlich war ja ein Neubau geplant für 60 Millionen Euro, habe ich gelesen. Man hat also da wirklich ein grosses Teil herstellen. Das ist aber nichts geworden. Das müsste eigentlich schon stehen, wenn es nach den Plänen ging.
Ja, und das Stadion mit 30'000 Plätzen, topmodernes Projekt, ist 2000 erstellt worden. Also, aber nie verwirklicht, schlicht und einfach die albanische Regierung, der ist das Geld ausgegangen.
Ist denn das typisch auch für andere Infrastrukturbauten? Also ich denke jetzt Autobahnen, Strassen, Schulhäuser, Spitäler. Oder ist das Stadion einfach zu wenig dringend gewesen?
Ja, das Stadion ist schon zu wenig dringend gewesen, wenn man daran denkt, dass das in einem Land würde stehen mit miserablen Schulen, miserablen Spitälern, mit unvollendeten Infrastrukturprojekten. Und da kommt also ein Fußballstadion in der hintersten Reihe. Aber umgekehrt, die Regierung hat schon investiert in Autobahnen und Strassen, was wichtig ist, wegen der Wirtschaft und für das Land zusammenzubringen, befahrbar zu machen. Aber das kann noch lange dauern und es gibt noch viele andere Projekte, die so auf die Seite gestellt wurden, die nie werden verwirklicht werden.
Aber es wird schon auch in die Infrastruktur investiert in dem Fall?
Ja, es wird. Und auch es gibt Überbauungspläne für Tirana beispielsweise. Es wird sogar sehr viel in die Autobahn investiert. Die Autobahn von Pristina nach der Hauptstadt Tirana, wo man bis dahin 6 Stunden gebraucht hat und vor gut 2 Jahren ist eröffnet worden, macht fast ein Viertel von der Gesamtschulden aus, die Kosten für die Autobahn machen fast ein Viertel von der Gesamtschulden aus, die Albanien hat. Das war wohl ein Prestigeprojekt gewesen, aber es nützt. Es hat die Verbindung auf 3 Stunden verkürzt nach Tirana, hat die Länder irgendwo zusammengebracht. Aber genauso wichtig ist auch, dass die extrem löchrigen und gefährlichen Strassen in Albanien auch in Richtung Nord-Süd einigermaßen instand gestellt wird. Und das passiert jetzt in einem gewissen Mass.
Es wird investiert, Walter Müller, haben Sie gesagt, auch in der Hauptstadt Tirana. Das ist die Hauptstadt mit 750'000 Einwohnern rund. Das heisst, das Stadion ist zwar verlottert, aber rundum passiert etwas.
Ja, Tirana ist überhaupt nicht trostlos. Es ist eine quick, lebendige und chaotische Grossstadt. Und kein Vergleich zu der Situation, sagen wir Anfangs 2000. Ich habe miterlebt, wie der damalige Bürgermeister und jetzige Ministerpräsident Edi Rama dann hunderte von illegalen Kiosken, so Holzhütten, Hotels und Restaurants von den Trottoirs und aus dem Stadtpark hat räumen. Dann war der gesamte öffentliche Raum in Tirana total überstellt gewesen, alles illegal. Heute aber sieht man wieder gepflegte Parks, wo die Leute drin sind, Bäume wachsen, Bänke sind aufgestellt und auf dem zentralen Skenderbegplatz, ein riesen Ding, läuft der Verkehr einigermaßen geordnet in einem Kreis, wo man sich vorher als Fußgänger und Lebensgefahr hat müssen drüber kämpfen. Sogar die Kehrichtabfuhr funktioniert und die Stadt wird putzt. Zumindest im Zentrum, ausserhalb, sieht es aber sofort wieder ein bisschen anders aus. Umgekehrt aber werden am Stadtrand, habe ich gesehen, ganze Siedlungen, moderne Siedlungen hochgezogen, aufgezogen, farbig, die Wohnungen sind verkauft worden und nachher hat sich herausgestellt, dass die Siedlung keinen Wasseranschluss hat. Was ist der Grund? Eindeutig Korruption, Amtsmissbrauch, das grosse Übel in Albanien. Also das ist dann wieder die andere Seite von einer Hauptstadt Tirana, die sich sehr wohl entwickelt hat.
Sie sind ja eben dort gewesen, sind dort hergereist auch, haben Tirana gesehen, sind übers Land gereist und haben dort gesehen. Wenn jetzt Tirana so stark gewachsen ist, heisst das wahrscheinlich ja Landflucht, dann müsste es dort auf dem Land eigentlich eher auch verlassene Gegenden gegeben haben.
Mhm. Die Landflucht, das ist das Problem für alle Balkanstaaten. Die lehren sich sprichwörtlich von den Ländern her. Mit dem Grund ist, dass alles Investitionsgeld in die Städte geht. Die Provinz wird vernachlässigt, auch in Albanien besonders. Sie hat keinen Anschluss ans Zentrum. Und das ist ein riesiges Problem, weil die Abfuhr funktioniert, die Umwelt wird verdreckt, alle Umweltdreck, Plastiksäcke und so weiter, die nachher ins Meer geschwemmt werden und dort den Strand versauen. Und diese Situation, die triste Situation auf dem Land in der Provinz, ist mit der wesentlichen Grund, dass so viele Albaner ins Ausland emigrieren, in erster Linie nach Griechenland, zumindest bis vor einiger Zeit.
Umgekehrt habe ich auch gelesen, dass Albanien Agrarprodukte muss importieren. Da habe ich mich dann schon gefragt, ich meine, Land wäre da, Leute wären auch da. Ist man dann da einfach zu wenig effizient? Gibt es die Strukturen nicht in der Landwirtschaft, die sie könnten eben effizient und rentabel machen?
Ja, Albanien können sich locker selber versorgen, wenn es um Agrarprodukte geht. Aber es gibt keine Agrarplanung, die den Namen auch verdienen würde. Der Staat ist schlicht abwesend, auch hier. Die Landwirte sind als Kleinproduzenten auf sich selber angewiesen. Es fehlt ein Verteilnetz, es fehlt eine Anbauplanung, es fehlt an allem. Also tun nachher alle Bauern oder alle tun einfach für sich selber anpflanzen und wenn es hochkommt, gehen sie noch auf einen Lokalmarkt, das Übrige verkaufen. Das ist eines der wesentlichen Probleme, die Abwesenheit von dem Staat in ganz vielen Bereichen des Lebens.
Es gibt auch keine Industrie, habe ich gelesen. Die ist mit dem Ende vom Kommunismus zusammengebrochen. Ich habe mich dann gefragt, woher gibt es denn überhaupt Wirtschaft in Albanien? Was läuft da? Hat dann das Wort gelesen von der Kioskwirtschaft, also dass es eine Wirtschaft ist, wo vor allem Kleinhandel, kleine Betriebe, können Sie das von Ihrer Reise her bestätigen? Sieht man das auch in Albanien?
Ja, die albanische Wirtschaft besteht eigentlich vorwiegend aus Kleinbetrieben. Albanien tut sich extrem schwer, eine Industrie aufzubauen. Obschon man gerade um Tirana sieht man riesige neue Lagerhallen, Fabrikgebäude und so weiter und so fort. Aber das ist meistens Service und Dienstleistung, wenig Produktion. Und weil die Industrie nicht besteht, tauchen die meisten, die irgendeinen Job oder ein Geld-Einkommen suchen, tauchen in die Schattenwirtschaft ab, die riesig ist in Albanien, aber dem Staat keine Steuern bringen. Albanien hätte durchaus Potenzial im Tourismus, Textilwirtschaft, in der Energiebereich, weil das Land hat Erde und ganz, ganz viel Wasser, aber die Ressourcen werden oder können nicht genutzt werden. Was vor allem damit hat, wie schon erwähnt, dass in Albanien das Rechtswesen nicht funktioniert und die Politiker das Land wie ihren Selbstbedienungsladen verstehen. Also, wer will unter solchen Umständen noch investieren?
Gehen wir nochmal zurück nach Tirana, die Stadt, die fast schon hip ist in Mode. Sie haben sich jetzt auch begeistert, fast schon geäussert über die Stadt. Für den Reiseführer Lonely Planet ist so ein Weltreiseführer. Amis, ist Albanien ein Reiseland, wo man her soll. Also auch top und hip und die langen Küsten und Berge. Und Sie haben es vorher schon angetönt, der Tourismus so ein bisschen als Chance für Albanien. Wie gross ist denn die Chance?
Die Chance ist gross, wenn sie genutzt wird, weil Albanien hat im Norden ein wunderbares Berggebiet, das grossartig ist für Bergsteiger und Wanderungen und wunderbare Strände im Süden. Aber überbauen wird total ungeordnet, illegal und die Gefahr ist gross, dass mit der Wild-West-Kapitalismus-Mentalität die eigenen wertvollen Ressourcen schlicht verschandelt werden. Also das habe ich im Süden und in Saranda, die südlichste grössere Stadt, habe ich das gesehen, wo katastrophal gebaut wird. Aber alle setzen jetzt viel Hoffnung auf die neue sozialistische Regierung, die seit 3 Wochen im Amt ist. Aber ob sie die hohen Erwartungen wird erfüllen können, das ist sehr fraglich. Man sieht wohl ein ernsthaftes Bemühen, das schon, aber Probleme umgekehrt sind enorm.
Ich habe gelesen, dass man so etwas wie einen sanften Tourismus will. Habe Sie eigentlich fragen, ob denn das tatsächlich so ginge oder ob das einfach dann gleich am Schluss grosse Resorts geben? Sie haben die Antwort schon gegeben. Das mit dem sanften Tourismus scheint eine schwierige Sache zu sein.
Es wäre eine grosse Chance, wenn man ein Konzept, eine Strategie hätte, die das ermöglichen würde. Aber wo nicht allein, gerade im Berggebiet im Norden, darf nicht allein auf dem Tourismus, also von den Gästen abhängen, sondern die müssen dort doch eine Landwirtschaft betreiben, wirklich leben, wirklich existieren, die Lebensmittel dort produzieren. Weil jetzt haben wir im Norden, in den Bergen, die Situation, dass sie vorher noch angebaut haben und selbst nicht in die Stadt haben müssen, runtergehen, für Gemüse einzukaufen und so weiter. Jetzt kommen die ersten paar Touristen und was passiert? Man tut nicht mehr anbauen, sondern man geht ab in die Stadt, nach Skodra oder wo immer, geht dort einkaufen und stellt den Touristen nachher auf den Tisch. Das ist alles andere als nachhaltig und dort müsste man Balance finden zwischen Versorgung und jetzt hätte ich auch gesagt, Bewirtschaftung der Touristen, also Umgang mit den Touristen.
Wenn ich jetzt das Bild von Albanien, das wir in den letzten 20 Minuten gezeichnet haben, Walter Müller, ein bisschen zusammenfasse, dann sehe ich einen Staat, der abwesend ist, was Sie gesagt haben, der zu wenig, auf jeden Fall nicht stark ist. Ich sehe eine Wirtschaft, die so ein bisschen eben Kioskwirtschaft, die auch nicht wirklich rentiert. Ich höre auch von den Auswanderern, die immer wieder zurück auf Albanien müssen. Das Armenhaus-Image, das Albanien mal hat, ist man denn das jetzt losgeworden? Oder muss man unterm Strich und das alles zusammenfassend immer noch sagen, Albanien, das Armenhaus Europas?
Mm-mm. Wer mal nach Albanien geht oder in Albanien sieht, sieht, dass das mit dem Armenhaus nur bedingt stimmt. Weil, wenn ich auf die Entwicklung der letzten 12 Jahre zurückschaue, dann kann ich sagen, ja, da gibt's Hoffnung. Weil Albanien ist nicht mehr der gleiche Staat wie Anfang 2000 oder 1997, wo der Staat kollabiert ist und alle nach Italien wollten flüchten. Es hat sich etwas entwickelt oder der Staat hat sich geändert, trotz Blockadepolitik, trotz Korruption und trotz fetterer Wirtschaft. Ich vermute, das hat einfach damit zu tun, dass die Albaner unglaubliche Optimisten sind und schlicht nie aufgeben. Jedenfalls den Eindruck habe ich bekommen, als ich durch das Land gereist bin und mit all diesen Leuten geredet habe.
Gut, dann nehmen wir das so mit. Walter Müller, besten Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.